NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. Mai 1813. Der Geburtstag des dänischen Philosophen Søren Kierkegaard.
Was ist das Gegenteil von einem Christen? Ist das der Sünder? Nein. Ist das der Ungläubige? Nein. Das Gegenteil des Christen ist der Spießer. Inbegriff des Spießers aber ist der verheiratete Pfarrer im evangelischen Pfarrhaus. Diese These kommt nicht aus Rom, sondern aus Kopenhagen. Sie stammt von Kierkegaard. Das ist der evangelische Theologe, mit dem recht eigentlich das christliche Denken der Moderne beginnt. Søren Kierkegaard, dänisch ausgesprochen Kierkegaard, ist heute vor 200 Jahren geboren als jüngstes von 7 Kindern des Wollhändlers Michael Kierkegaard. Das war ein Protestant, ganz wie ihn sich der Soziologe Max Weber vorgestellt hat, tief fromm und zugleich unerhört geschäftstüchtig. Vom jütländischen Schafhirten war er aufgestiegen zu einem der reichsten Männer von Kopenhagen. In seinem frommen Haus verkehrten viele Würdenträger der Staatskirche Dänemarks. Der kleine Søren hat sie sorgfältig beobachtet und sie ihn. Damals wie heute ist es ja das sichere Symptom eines provinziellen Milieus, das alle Ausschau halten nach einem Knaben, der hochbegabt sei und somit bestimmt für eine geniale Zukunft. Dass er der hochbegabte Knabe von Kopenhagen sei, daran hat der kleine Søren selber am wenigsten gezweifelt. Andere, schreibt er selber, durchlaufen in der Kindheit und Jugend eine Phase der Entwicklung nach der anderen. Er nicht. Soweit er sich erinnern könne, habe er unverändert nur eine Lust gekannt, das Denken. Maßlose Lust am Denken und, fügen wir hinzu, am Reden. Søren war schmächtig und schief gewachsen. Vor den starken Fäusten anderer Knaben brauchte er sich trotzdem nicht zu fürchten. Dank seiner Schlagfertigkeit, dank seinem Witz war allen überlegen. Und wie der Knabe, so der Jüngling. Wenn er im zitronengelben Frack mit Seidenschal, Spazierstock und Zylinder den Ströck, den Korso der Stadt, auf und ab flanierte, war Kierkegaard der eleganteste Dandy von Kopenhagen. In allen Theatern saß er, besonders in der Oper, und wo er auftauchte, war er sofort der geistreiche Mittelpunkt der Unterhaltung. Er war, in seinen eigenen Worten, der Salonlöwe von Kopenhagen. So wird er 23, mehr als die Hälfte seines Lebens ist schon vorbei, da notiert er in sein Tagebuch: Ich komme gerade aus einer Gesellschaft, wo ich die Seele war, die Witze strömten aus meinem Munde, alle lachten, alle bewunderten mich. Ich aber ging fort und wollte mich erschießen. Ein Dandy war er. Und zu gleicher Zeit das schiere Gegenteil. Noch jetzt, wie einst als Kind, schreibt er, komme er vor einem Kramladen vorbei, dessen Schaufenster vollgestellt sei mit den Nürnberger Bilderbögen berühmter Männer. Die meisten von Alexander bis Napoleon in Uniform zu Pferd. Doch mittendrin ein gänzlich anderes Bild. Jesus Christus am Kreuz. Das war das einzige Bild, das einzige Vorbild, das ihn leidenschaftlich bewegte. Wenn es ihn nicht in die Cafés, in die Salons und in die Oper zog, dann zog es ihn in die vielen Kirchen von Kopenhagen. Regelrecht berauscht hat Søren Kierkegaard sich an den alten lutherischen Chorälen. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt. So ein, der süchtig ist nach Frömmigkeit, nennt man in katholischen Landen einen Weihwasserfrosch. Weihwasserfrosch und Salonlöwe, der junge Kierkegaard war beides. In jedem kirchlichen Milieu von Kopenhagen, das ihn von Kind auf so wohlwollend beobachtet hatte, begann man sich Sorgen zu machen um Søren Kierkegaard. Diese Sorgen machte er sich selber auch. Im Grunde ratlos, was er im Leben werden könnte, entschloss er sich endlich zum Banalsten, zum Nächstliegenden, zum Beruf eines Pfarrherrn der Staatskirche von Dänemark. Sein vertrödeltes Theologiestudium nahm er wieder auf, doch das war nur das eine und nur das Leichtere. Martin Luther hatte den Zwang zum Zölibat abschaffen wollen. Doch daraus war der umgekehrte Zwang geworden. Ein evangelischer Pfarrer ohne vorbildliches Familienleben. Das war in Dänemark so undenkbar wie in Deutschland. Gleich nach der theologischen Staatsprüfung verlobt sich Søren Kierkegaard mit Fräulein Regine Olsen. 18 war sie und die fromme Tochter eines hohen Finanzbeamten. 27 war er und der fromme Erbe eines reichen Wollhändlers. Was stand dem Glück im evangelischen Pfarrhaus noch im Wege? Nur ein Gefühl. Schon 2 Tage nach der Verlobung quält Søren Kierkegaard das Gefühl, in eine Falle geraten zu sein. Dieses Gefühl hat mancher junge Mann nach der Verlobung. In Søren Kierkegaard aber ist es mehr. Er selber spricht von einem göttlichen Widerstand. In Kopenhagens Pfarrhäusern hatte er die Lebenswirklichkeit des evangelischen Pfarrers kennengelernt. Sobald sie unter sich waren, die Pfarrer, redeten sie über nichts als ihre viel zu geringen Gehälter. Waren sie geldgierig? Ja, aber nicht für sich. Nur an ihre Familie dachten sie. Bis in die späteste Nacht war es ein endloses Lamentieren über die Mitgift der Töchter, über das mühselige Befördern der Söhne. In den, so spottet Kierkegaard, liebenden Armen ihrer Pfarrersfrauen waren sie alle Spießbürger geworden. Ist das die Nachfolge Jesu Christi? Und erst jene sexuellen Verlogenheiten im evangelischen Pfarrhaus, aus denen der Schwede Ingmar Bergman seine Filme drehen wird, der Däne Søren Kierkegaard, wollte sie gar nicht erst selber erleben. Am 11. Oktober 1841, ein Jahr nach der Verlobung, schickt Kierkegaard seiner Braut den Ring zurück. Im stockprotestantischen Kopenhagen ist das ein Skandal. Für ihn selber ist es der Augenblick der Befreiung. Sofort stürzt er sich in ein philosophisch-theologisches Werk von unerhörter Fruchtbarkeit. In nur 11 Monaten, teils in Kopenhagen, teils in Berlin, schreibt er mit über 800 Seiten jenes Buch, das ihn berühmt machen wird. Entweder oder. Entweder die Sinnlichkeit oder die Pflicht. Entweder die Pflicht oder die Freiheit. Entweder die Nachfolge Jesu Christi oder die Staatskirche von Dänemark. Wofür er selber sich entschieden hat, das sagt er mit dem Pseudonym, unter dem er das Buch veröffentlicht. Victor Eremita, der siegreiche Eremit. In die Wüste Ägyptens waren sie einst geflohen, die Wüstenväter, jene christlichen Einsiedler, die sich nicht damit abfinden mochten, dass die Religion des Gekreuzigten unter Konstantin Staatsreligion wurde und somit eine Religion der Anpassung, des Vorteils, der Bequemlichkeit, der staatlichen Karrieren. Kierkegaards Entweder-Oder ist der Aufruf zu einem radikal persönlichen Christentum. Das Buch ist aber auch ein ebenso radikaler Bruch mit Hegel, mit jener damals vorherrschenden Philosophie, welche die ganze Welt in einem gedanklichen System erfassen wollte. Das, sagt Kierkegaard, ist unmöglich. Zu vielfältig, zu widersprüchlich ist die Wirklichkeit. Wahr kann das Denken nur sein, wenn es sich beschränkt auf die eigene Existenz. Und diese Existenz verwirklicht sich in Entscheidungen, entweder oder. Der Eremit von Kopenhagen wird zum Vorläufer einer großen Philosophie des 20. Jahrhunderts, des Existenzialismus. Martin Heidegger und Jean-Paul Sartre werden seine Jünger sein. Das können die Kopenhagenerinnen und Kopenhagener noch gar nicht wissen. Sie interessiert etwas anderes, wie schwer dem Eremiten von Kopenhagen sein persönliches Entweder-Oder gefallen ist. Wörtlich bekennt er: Verheirate dich, du wirst es bereuen. Verheirate dich nicht, du wirst es auch bereuen. Abelard und Heloise, Dante und Beatrice, Petrarca und Laura, Alle großen Liebesgeschichten Europas haben im Zölibat stattgefunden. Und jetzt noch Sören und Regine. Staunend erleben die Kopenhagenerinnen, wie eine der ihren sich zu Kierkegaards Beatrice entwickelt. Durch alle seine Bücher zieht sich kaum verschlüsselt die unerfüllte Sehnsucht nach Regine, bis es einem zu viel wird. Er heißt Fritz Schlegel. Das ist ein hoher dänischer Beamter. Er ist der Mann, der die sitzengelassene Regine inzwischen geheiratet hat. Dass die Kopenhagener seine Regine gar nicht als seine Gattin wahrnehmen, sondern als Kierkegaards zölibatäre Muse, dies ärgert Fritz so, dass er seine Versetzung beantragt als Gouverneur auf eine damals dänische Insel in der Karibik. Am Arm ihres Gatten verschwindet Kierkegaards Muse über den Atlantik. Wird ihm jetzt die Inspiration fehlen? Nein, denn es gibt eine zweite Gestalt, die ihn fesselt. Keine Muse, sondern eine Schreckgestalt. Jakob Peter Münster, der Bischof von Kopenhagen. Kein Name erscheint in Kierkegaards Werk so häufig wie dieser. Persönlich verkörpert er den Verrat einer verspießerten, staatlich beamteten Geistlichkeit am Evangelium Jesu Christi. Kierkegaard spottet. In der prachtvollen Domkirche erscheint der hochwohlgeborene, hochehrwürdige geheime Generaloberhofprediger und predigt gerührt über die von ihm selbst ausgewählte Bibelstelle. Gott hat das Geringe und das Verachtete in der Welt erwählt und niemand lacht. Niemand außer Kierkegaard. Wer so viel spottet wie er, muss allerdings damit rechnen, dass auch über ihn gespottet wird. Im Korsaren, im meistgelesenen dänischen Witzblatt, wird Kierkegaard als buckliger, krummer, dünnbeiniger Spinner dem Gelächter des Pöbels preisgegeben. Es hat ihn maßlos getroffen. Warum? Zwei Vorbilder habe er, sagt Kierkegaard selbst, Jesus und Sokrates. Wie Sokrates auf den Straßen Athens, so hat Kierkegaard auf den Straßen Kopenhagens das Gespräch mit allen gesucht. War er ein Eremit? Ja, aber ein Eremit, der nach seiner eigenen Schätzung täglich mit etwa 50 Personen auf der Straße redete. Jetzt pfiff und johlte der Pöbel von Kopenhagen um den buckligen Theologen herum. In wohlgemerkt theologischen Streitschriften wird Kierkegaard als Hurenjunge tituliert. Er selber verliert in seinem Spott gegen die verheiratete Geistlichkeit jedes Maß. Im Herbst 1855, im Alter von 42 Jahren, bricht Kierkegaard auf offener Straße zusammen. 5 Wochen später stirbt er. Sein von Kind auf schwächlicher Körper war zusammengebrochen unter dem enormen schriftstellerischen Werk, das er in wenigen Jahren vollbracht hat, und unter einer kirchlichen Polemik, deren Heftigkeit zum Schluss unerträglich war. Vor 2 Jahren habe ich Kierkegaards Grab in Kopenhagen ein letztes Mal besucht. Es kam mir verlassen vor, verwahrlost fast. Vielleicht ist das gut so. Sören Kierkegaard darf nicht wiederkehren, auf gar keinen Fall, denn Kierkegaard stört. Käme er wieder, seine Botschaft wäre heute noch viel störender als zu seiner eigenen Zeit. Entweder oder. Christentum ist keine Sache für Spießer. Christentum ist das Gegenteil. Entweder oder, wer sich entscheidet für die Nachfolge Jesu Christi, der entscheide sich für den Zölibat.
Im Zeitzeichen erinnerte Hans-Konrad Zander an Sören Kierkegaard, der heute vor 200 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.